Hallo und herzlich willkommen zu Barthez Calling. Barthez Calling, das ist der Podcast von Dörte Klein und Uta Kötting für die Social Network Plattform Yammer der Lufthansa Group. Die Barthez Cafeteria war vor Corona ein quirliger Ort des Austauschs und Networkens und nun lebt sie eben virtuell fort in diesem Podcast. Hier finden wir uns also weiterhin ein auf einen Kaffee und ein gutes Gespräch miteinander und auch mit spannenden Gästen, um euch zu unterhalten, zu inspirieren und vielleicht auch immer mal wieder zu fordern. Viel Spaß!
Guten Morgen, liebe Dörte, wie geht's dir denn heute?
Guten Morgen, liebe Uta, wunderbar, danke. Und dir?
Ja, mir geht's auch gut. Es ist ein grauer Novembermorgen, aber es ist total egal, weil wir sind ja jetzt hier verabredet. Und du musst mir auch noch ausführlicher von deinem Berlin-Trip erzählen. Das war ja letztes Wochenende und deswegen ja, konntest du ja auch bei unserer heutigen Aufnahme nicht dabei sein. Aber wir hören uns das gleich zusammen an und dann möchte ich das sehr gerne natürlich noch mit dir nachbesprechen und noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Und dann, wenn wir aufgelegt haben, dann willst du mir von deinem Berlin-Trip erzählen, hoffentlich.
Ja, Uta, da hast du total recht. Berlin ist immer eine Reise wert. Das ist die Überschrift, die ich dir schon mitgeben kann. Ich erzähle super gerne und danach willst du auch sofort fliegen.
Auf jeden Fall. Ich war lange nicht mehr in der Hauptstadt. Es wird Zeit. Und jetzt freue ich mich, dass wir uns jetzt gemeinsam nochmal die Aufnahme mit Uli Bauhofer anhören, den wir heute zu Gast haben, beziehungsweise den ich zu Gast hatte letztes Wochenende hier an der Barthez. Und dann freue ich mich auf die Nachbesprechung mit dir.
Oh, ich bin schon so neugierig.
Also, dann hören wir jetzt rein.
Genau.
Ja, heute zu Gast, ein ganz, ganz besonderer Gast, muss ich sagen. Ich freue mich sehr, nämlich Dr. Ulrich Bauhofer. Lieber Uli, so schön, dass du da bist. Ich möchte dich wie immer erst kurz mal vorstellen, bevor wir hier ins Gespräch einsteigen. Du bist Arzt, richtiger Schulmediziner. Du bist auch Meditationstrainer. Du bist Keynote-Speaker, Bestseller-Autor und deswegen haben wir dich vor allen Dingen heute eingeladen. Du bist einer der führenden Ayurveda-Experten außerhalb Indiens, kann man sagen. Als erster westlicher Mediziner warst du vor 40 Jahren bereits an der wissenschaftlichen Fundierung der jahrtausendealten ayurvedischen Heilkunde beteiligt. Du hast über 10 Jahre die größte Ayurveda-Klinik in Deutschland konzipiert und betrieben. Das kann man ja hier sagen. Das ist das Parkschlösschen in Traben-Trarbach, sehr bekannt. Derzeit betreibst du eine ayurvedische Praxis in München, berätst Unternehmen in Fragen des Gesundheitsmanagements, hältst Vorträge und Seminare und du bist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Ayurveda. Wahnsinn, also so viel Kompetenz, die du hier einbringst und so viel Erfahrung. Ich bin wahnsinnig gespannt aufs Gespräch und so schön, dass du da bist, lieber Uli.
Ich freue mich auch sehr, liebe Uta.
Ganz kurz gesagt, die liebe Dörte, die wird nämlich sonst vermisst, die haben wir leider heute hier nicht mit an der Barthez. Die ist in Berlin unterwegs, aber es hat sich jetzt spontan die Möglichkeit ergeben, dich, Uli, hier zu interviewen und das wollten wir auf gar keinen Fall verpassen, weil wir so neugierig sind. Deswegen darf ich das heute alleine machen. Aber wir denken natürlich an Dörte und ich werde es mit ihr vor und nach besprechen, unsere Aufnahme. So, jetzt geht's aber los. Lieber Uli, die Frage, die sich wirklich im Grunde als erstes aufdrängt, zumindest für mich ist, du bist Schulmediziner und du bist ein Ayurveda-Arzt. Widersprechen sich diese beiden Disziplinen, kann man das so sagen, oder lassen sie sich total toll miteinander verbinden im Sinne von Best of Both Worlds? Und wenn du das tust, was leitet dich dann dabei?
Vielleicht muss ich auf meine Geschichte zurückkommen. Als ich zum ersten Mal mit der ayurvedischen Medizin konfrontiert wurde, das ist jetzt über 40 Jahre her, habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, was will jetzt einer, der ausgebildet ist in der modernen wissenschaftlichen Medizin, mit einer Heilkunde anfangen, die tausende von Jahre alt ist, die die älteste Medizin ist, die die Menschheit überhaupt kennt. Und möglicherweise doch mit den Fragen des heutigen Lebens gar nichts mehr zu tun hat oder gar nichts mehr anfangen kann. Und ich muss zu meinem großen, immer wieder großen Erstaunen feststellen, dass sich diese Frage erübrigt hat. Denn Ayurveda heißt ja übersetzt das Wissen vom Leben. Und damit meinen wir das Wissen um die Gesetzmäßigkeiten des Lebens. Und die Gesetzmäßigkeiten des Lebens, die ändern sich ja nicht. Und genau das habe ich auch feststellen können, und das hat mich immer extrem beeindruckt, dass die Konzepte des Ayurveda, die Empfehlungen des Ayurveda, die therapeutischen Ansätze des Ayurveda im Laufe der letzten Jahrzehnte immer stärker von der wissenschaftlich ausgerichteten Medizin bestätigt worden sind.
Wie wunderbar.
Und insbesondere die Krankheiten, die uns heute natürlich vor allem beschäftigen, das sind Krankheiten, die durch unseren Lebenswandel hauptsächlich verursacht sind. Und deswegen hat sich daraus ja auch in der modernen Medizin eine Lifestyle-Medizin entwickelt. Und genau darum geht es auch in der ayurvedischen Medizin. Ja, das Wissen vom Leben, das Wissen davon, wie man ein gesundes, natürliches Leben führt. Und die Gesetzmäßigkeiten des Lebens bestimmen, wie wir uns verhalten sollten. Wir können das vielleicht mal so übertragen auf den Straßenverkehr. Ja, der Straßenverkehr funktioniert nach bestimmten Regeln. Auch der Flugverkehr, das sind ja die Menschen, mit denen ihr zu tun habt und die uns möglicherweise jetzt heute zuhören, funktionieren nach bestimmten Regeln. Und wenn wir jetzt beispielsweise an eine rote Ampel kommen mit dem Auto, dann haben wir gelernt, dass wir anhalten müssen. Wenn wir das Gefühl haben, wir lassen uns von dieser Ampel doch jetzt nicht terrorisieren und fahren einfach weiter, dann ist der Ampel das relativ egal. Aber wir müssen die Konsequenzen dafür tragen. Und genauso ist es, wenn wir gegen die Gesetze des Lebens verstoßen, dann ist das den Gesetzen des Lebens auch relativ egal. Ja. Aber wir müssen die Konsequenzen ziehen.
Klar.
Und die Konsequenz davon, wenn wir permanent Regeln missachten, die verantwortlich dafür sind, unser System gesund zu erhalten und in der Balance zu halten, dann sind die Konsequenzen Krankheiten. Und die kann man verhindern, indem man einfach auf seine Gesundheit achtet und diese Regeln nicht missachtet, sondern befolgt. Insofern passen Schulmedizin, ayurvedische Medizin wunderbar zusammen. Die widersprechen sich in keiner Weise, weil es grundsätzlich in jedem medizinischen System darum geht, eine Balance aufrechtzuerhalten und die Menschen gesund zu machen. Ich muss für mich gestehen, dass das eines der wesentlichen Erfahrungen war, die ich während meines medizinischen Studiums gemacht habe, dass ich am Ende meiner Ausbildung mir die Frage gestellt habe, was habe ich denn jetzt nun eigentlich gelernt? Und dann ist mir klar geworden, dass ich eigentlich ein Gesundheitsexperte werden wollte und aber in all den Semestern, die ich Medizin studiert habe, und das sind eine ganze Menge normalerweise in einem Medizinstudium, keine einzige Vorlesung über Gesundheit gehört habe. Und dann ist mir klar geworden, dass sich unsere Medizin nicht mit Gesundheit beschäftigt, sondern ausschließlich nur mit Krankheiten. Also ich war ein Krankheitsexperte und musste gestehen, dass ich von Gesundheit keine Ahnung hatte. Und wenn wir das Ärzte fragen, dann werden sie das Gleiche bestätigen. Also es geht in der ayurvedischen Medizin primär darum, die Gesundheit zu erhalten, sie permanent zu verbessern und sie wiederherzustellen, wenn wir sie verloren haben, also wenn wir krank geworden sind. Und darum sollte es eigentlich in jedem medizinischen System gehen.
In der Tat.
Jetzt ist ein Arzt eigentlich dazu aufgerufen, für seine Patienten immer das Allerbeste zu tun. Und ich glaube, was in der Medizin grundsätzlich nichts verloren hat, ist Dogmatismus. Das heißt, wenn wir feststellen, dass eine bestimmte therapeutische Maßnahme einfach nicht geeignet wäre, um eine Krankheit zu behandeln und eine andere, möglicherweise aus einem anderen System, besser geeignet wäre für diesen Patienten, dann sollte man diese anwenden. Und wir sollten uns nicht versteifen auf eine ganz bestimmte Vorgehensweise in der Medizin, sondern sollten immer mit sehr offenem Geist an die Dinge herangehen und das Beste für unsere Patienten tun.
Wenn ich da kurz eingrätschen kann, jetzt wird ja sehr viel immer auf Wissenschaft verwiesen, ne? Und auf Fate, Fakten und Zahlen, die irgendwelche Studien ergeben haben und so weiter. Also ich selber folge ja auch dem Prinzip, wer heilt, hat Recht. Und es ist mir jetzt ehrlich gesagt ziemlich egal, ob das jetzt harte Pharma-Tabletten sind oder Handauflegen. Also wenn es funktioniert, ist doch super. Aber das ist ja doch in der Breite der Gesellschaft, würde ich doch mal sagen, noch sehr verbreitet, dass man eben sehr wissenschaftshörig ist, ne? Wie lässt sich das denn jetzt mit diesem Ansatz vereinbaren? Oder was würdest du dann darauf antworten?
Die ayurvedische Medizin ist ja nicht wissenschaftsfremd. Es gibt tausende von wissenschaftlichen Untersuchungen darüber. Also ein ganz entscheidender Punkt, und das ist das, was wir ja auch von Anfang an immer versucht haben, ayurvedische Verfahren wissenschaftlich zu untermauern. Ja, weil das ist vollkommen klar, wir leben in einer wissenschaftlich ausgerichteten Zeit. Und wenn eine Medizin funktioniert, dann muss sie natürlich auch wissenschaftlich nachweisbar sein. Sonst können wir sie im Wesentlichen vergessen. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Sie muss also verifizierbar sein, auch durch wissenschaftliche Methodik. Wobei wir das eine berücksichtigen müssen, wenn wir eine wissenschaftliche Methodik anwenden, beispielsweise bei der Behandlung einer bestimmten Krankheit, wir untersuchen beispielsweise die Wirksamkeit eines Arzneimittels, dann beachten wir natürlich nicht all die vielfältigen Einflüsse, die auf unsere Gesundheit zusätzlich einwirken. Also es reicht ja nicht, wenn man sagt, okay, jetzt nimmst du mal diese Tablette, das untersuchen wir, weil manchmal wirkt die Tablette bei einem Patienten und beim anderen wirkt sie dann nicht so gut. Und woran liegt das? Weil der andere Patient sich vielleicht ganz anders ernährt, weil er darauf achtet, dass er regelmäßig sich bewegt, dass einfach seine Lebensweise sehr viel gesünder ist als bei dem anderen Patienten und deswegen wirkt die Medikation natürlich auch viel besser. Also das muss man immer berücksichtigen, dass jede Therapie immer sehr vielfältigen Einflüssen ausgesetzt ist. Und das berücksichtigt natürlich eine wissenschaftliche Studie nicht. Ja, also das muss man berücksichtigen. Aber grundsätzlich ist es natürlich wichtig, dass eine Therapie auch wissenschaftlich nachvollziehbar sein muss. Also da gibt es aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Widerspruch. Und der andere Aspekt, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, ja, die Tatsache, dass eine Medizin über Jahrtausende überlebt hat, ist ja schon ein Qualitätsmerkmal.
Absolut. Weil
wenn sie nichts taugen würde, dann hätte man sie nach einiger Zeit schnell wieder vergessen. Und wenn ich mir allein schon anschaue, wie unsere heutige Schulmedizin arbeitet im Vergleich dazu, wie es noch in der Zeit gehandhabt wurde, als ich studiert habe, hat sich doch schon eine ganze, ganze Menge verändert. Und bestimmte Konzepte und auch Therapieansätze haben sich total verändert und haben sich als obsolet und teilweise auch als vollkommen unwirksam und teilweise sogar kontraindiziert erwiesen.
Ja, guter Punkt. Das muss man wirklich sagen. Und diese ganze ayurvedische Wissenschaft, man hatte ja vor tausenden von Jahren kein Internet oder irgendwelche Storage-Möglichkeiten, geschweige denn auch so Buchdruck und so weiter. Das wurde ja wirklich, dadurch, dass es gelebt wurde, weitergegeben, ne? Also es wurde von Lehrer an den Schüler und wieder an den nächsten Schüler weitergegeben und so weiter und so fort. Und das hätte sich in der Tat schnell ausgelebt, wenn es nicht funktionieren würde.
Genau so ist es.
Ja, das sehe ich auch so. Das bringt uns ja auch zu dem Punkt, dich und beziehungsweise die ayurvedische Medizin interessiert ja offensichtlich erstens mehr die Gesundheit als die Krankheit, aber vor allen Dingen auch der Patient mehr als die Krankheit. Also du heilst den Patienten und nicht die Krankheit. Kann man das so sagen? Und wenn man das so sagen kann, was bedeutet das denn jetzt tatsächlich aus rein, also auf medizinischer Ebene? Weißt du, oder du hast ja schon gesagt, warum heilt denn ein Medikament den anderen und den einen und den anderen nicht?
Also für die Frage bin ich ehrlich gesagt dankbar, weil das führt mich zunächst zu dem anderen Schlüsselerlebnis, das ich während meines Studiums hatte.
Oh ja.
Ich habe in der Chirurgie gearbeitet, dort ein Praktikum gemacht. Dann sagte der Stationsarzt zu mir, gehen Sie mal in das Zimmer 6 und messen Sie dem Ulkus den Blutdruck. Dann, gehorsam wie ich war, habe ich das Blutdruckgerät genommen, bin ins Zimmer 6 gegangen und bin zu dem Ulkus in Anführungszeichen gegangen. Das? Ulkus ist ein Magengeschwür.
Ah, okay, alles
klar. Ja, eigentlich nur ein Geschwür, aber es ist ein, in dem Fall war es ein Magengeschwür. Ja. Also es war ein Patient, der ein Magengeschwür hatte.
Ganz genau.
Aber er wurde als Ulkus tituliert.
Boah, grauenhaft, ja.
Und dann bin ich also da hingekommen und in dem Augenblick fiel es mir irgendwie wie Schuppen von den Augen. Ich messe ja jetzt keinem Ulkus den Blutdruck, sondern einem Menschen. Und das müssen wir, glaube ich, auch klar sehen, dass wir in unserer heutigen Medizin nicht Menschen behandeln, sondern wir behandeln Krankheiten oder Symptome. Und das macht die ayurvedische Medizin anders. Sie behandelt immer einen Menschen in seiner Ganzheit. Und es geht also nicht primär darum, nur ein Symptom oder eine Krankheit zu beseitigen, sondern es geht darum, eine Ursache zu beheben, die für diese Krankheit verantwortlich ist. Und deswegen ist der Ansatz der ayurvedischen Medizin auch aus meiner Sicht sehr, sehr überzeugend. Es geht, wie übrigens auch in der Schulmedizin und in anderen medizinischen Systemen, immer um das Thema Gleichgewicht. Es geht immer um Gleichgewicht. Ja, in der modernen Medizin heißt dieses Prinzip Homöostase. Übersetzt bedeutet das einfach nur das Gleichgewicht der Körperfunktion. Und dabei handelt es sich um das wichtigste physiologische Prinzip überhaupt. In der ayurvedischen Medizin geht es um nichts anderes. Dieses Prinzip Gleichgewicht hat einfach nur einen anderen Namen, aber es geht um Gleichgewicht. Und das Gleichgewicht in der ayurvedischen Medizin wird definiert als das Wechselspiel von drei biologischen Programmen. Die heißen, und das haben manche von Ihnen vielleicht schon gehört, Vata, Pitta und Kapha. Das sind Sanskrit-Namen. Ja, Sanskrit ist die älteste Sprache der Menschheit und es geht im Wesentlichen immer nur darum, die Balance zwischen diesen drei Doshas herzustellen oder wiederherzustellen, wenn sie verloren gegangen ist. Vata steht für Bewegung. Also alles, was mit Bewegung zu tun hat, untersteht diesem Vata-Dosha. Ob ich jetzt den Arm hebe, ob mein Herz schlägt, ob eine Zelle sich teilt, ob die Elektronen um den Atomkern herumwirbeln, ob mein Herz schlägt, ob eine Lunge sich ausdehnt, wo immer Bewegung ist, da ist Vata aktiv. Das zweite Prinzip Pitta kümmert sich um den Stoffwechsel, um die Verdauung, um die Wärmebildung. Alles, was in unser System eindringt, wird von Pitta zerlegt und in den Körper wieder transformiert. Also das, was wir essen, was wir sehen, was wir hören, all diese Dinge werden von Pitta zerlegt. Pitta ist im Wesentlichen das energetische Prinzip. Für unseren Energieumsatz verantwortlich. Und Kapha ist die Masse, die Struktur, das Gerüst der Materie, unsere Energiespeicher. Und diese drei arbeiten immer zusammen und sind für alle Funktionen und Strukturen im Körper verantwortlich. Bei jedem Menschen sind diese drei aber unterschiedlich verteilt. Also es gibt eine Idealkonstellation dieser drei. Und diese Idealkonstellation definiert unsere ganz spezifische Balance, die wir anstreben sollten. Es geht also nicht darum, ein Drittel von dem einen, ein Drittel von dem anderen und ein Drittel von dem dritten Bioprogramm herzustellen, sondern es geht darum, die individuelle, persönliche Balance zu erreichen. Und deswegen, das wird daraus schon klar, ist die ayurvedische Medizin eine personalisierte Medizin. Ja, also nicht für jeden ist das Gleiche richtig. Und zum anderen ist es eine ganzheitliche Medizin, weil alles, was auf unser System wirkt, sich ja auf diese Balance dieser drei Bioprogramme auswirkt. Also wir müssen darauf achten, dass wir alle Einflüsse, die wir beispielsweise jetzt in einer Therapie einer Krankheit einsetzen, so aufeinander abstimmen, dass sie sich gegenseitig in ihrer Wirkung unterstützen und nicht behindern. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Medikament verordne, ein Heilmittel, das sind in der ayurvedischen Medizin natürliche Heilmittel, dann sollte ich darauf achten, dass gleichzeitig die Ernährung so eingestellt wird, dass die Wirkung der Ernährung nicht die Wirkung des Heilmittels wieder aufhebt, sondern unterstützt. Oder dass ich beispielsweise darauf achte, dass mein Tagesablauf die Wirkung meiner Ernährung und die Wirkung des Heilmittels unterstützen und nicht aufhebt. Dass ich also synergistische Wirkungen erzeuge, um dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Und dafür sind natürlich all die Dinge, die in meinem Leben eine Rolle spielen, wichtig. Also was ich esse, was ich trinke, wie viel ich schlafe, ob ich mich bewege, wie es mit meinem Stressmanagement aussieht, wie es mit meinen sozialen Kontakten aussieht, meiner Partnerschaft, meinem Beruf, all die Dinge, die in meinem Leben von Bedeutung sind, weil die wirken sich ja auf meine Gesundheit aus. Also das ist die Vorgehensweise der ayurvedischen Medizin und von daher gesehen wird, glaube ich, auch schon klar, warum ein ayurvedischer Arzt sich immer mit dem Menschen als Ganzes auseinandersetzen muss, um eine effektive Therapie zu konzipieren.
Das macht ja hundertprozentig Sinn, also absolut. Total einleuchtend. Ich höre aber schon jetzt die Zweifler sagen, das ist ja alles gut und schön, aber wie zum Geier kriegt man das denn hin in der heutigen Welt? Ich habe doch gar keine Zeit, um morgens schon einen Stirnguss zu machen und mich so super gesund zu ernähren, alles selber zu kochen und so weiter und ausreichend zu schlafen. Ich muss doch arbeiten, ich muss doch Geld verdienen, ich muss meine 4 Kinder irgendwie versorgen. Und meine Eltern und so weiter und so fort. Also was ist denn die Antwort auf diese Fragen des tatsächlichen alltäglichen Lebens sozusagen?
Das ist eine sehr gute Frage und ich möchte die Antwort vielleicht in 2 Abschnitte unterteilen. Zunächst mal einen allgemeinen und das müssen wir uns klar machen und dann die spezifische Antwort darauf. Allgemein ist Folgendes zu bedenken. Das Leben funktioniert nach bestimmten Gesetzen, wie ich vorher sagte. Wir haben uns eine Welt geschaffen, auch eine Arbeitswelt, die diese Gesetze des Lebens weitgehend missachtet. Jetzt ist den Gesetzen das relativ egal. Aber wir sind sozusagen gezwungen, natürlich Geld zu verdienen. Wir müssen unsere Miete bezahlen, wir müssen unser Essen kaufen, wir müssen unsere Kinder versorgen. Das bringt uns in eine gewisse Zwangslage. Und das bedeutet natürlich, dass wir diese Gesetze des Lebens häufig missachten, obwohl wir das vielleicht gar nicht wollen, aber wir sehen gar keine andere Möglichkeit. Also um dieses Problem zu lösen, muss man natürlich mal gesamtgesellschaftlich vorgehen. Anders würde das nicht funktionieren. Das ist also der allgemeine Teil der Antwort. Aber das müssen wir uns klar machen, dass unsere Welt leider nicht mit den Gesetzen konform geht, nach denen das Leben eigentlich funktioniert. Beispielsweise die ganze Biorhythmik, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Der spezielle Teil ist nun folgender. Ich habe festgestellt in meiner ganzen ärztlichen Praxis, dass es keinen Sinn hat, Menschen Programme zu geben oder Empfehlungen zu geben, die darauf abzielen, sozusagen das ganze Leben jetzt auf den Kopf zu stellen. Das funktioniert ja nicht. Deswegen funktioniert es aus meiner Erfahrung nur so, indem man in kleinen Schritten vorgeht, ja, dass man sich Mikro-Steps vornimmt, dass man sagt, okay, an welchen Schrauben kann ich denn nun am allerleichtesten drehen, wenn ich weiß, das ist jetzt nicht das Optimale. Also Beispiel. Ich esse grundsätzlich abends immer sehr spät und esse dann auch ziemlich schwer und das ist meine Hauptmahlzeit. Das funktioniert deswegen nicht, weil die ganz auf Dauer, weil die Enzyme, die für meinen Verdauungsprozess notwendig sind, nachts nicht mehr produziert werden. Die Gene, die dafür kodieren, um Verdauungsenzyme und Stoffwechselenzyme zu produzieren, sind nachts abgeschaltet. Das heißt, es werden keine Enzyme gebildet. Das heißt, ich kann das Essen nicht verdauen. Und um das jetzt etwas unappetitlich auszudrücken, das liegt in meinem Verdauungstrakt rum und gammelt vor sich hin. Am nächsten Morgen fange ich aber gleich schon wieder mit einem deftigen Frühstück an. Ich habe aber mein Abendessen noch gar nicht richtig verarbeitet und noch gar nicht richtig verdaut. Und das, wenn ich das regelmäßig mache, wenn das zu einer Routine, zu einer Gewohnheit in meinem Leben geworden ist, dann führt es natürlich im Laufe der Zeit notgedrungen zu einer Krankheit. Ja, und wir müssen uns das eine klar machen, die meisten Menschen bringen sich mit Messer und Gabel um.
Oh Gott, ist ja furchtbar. Ja.
Deswegen ist die Ernährung auch so ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Ja, wir müssen uns klar machen, 67% der deutschen Bevölkerung, der männlichen deutschen Bevölkerung ist übergewichtig. Ja, wenn wir jetzt gerade in dieser Corona-Zeit uns das vergegenwärtigen, ein Großteil der Menschen, die auf der Intensivstation liegen und einen schweren Verlauf haben, sind übergewichtig. 52% der Frauen sind übergewichtig. Also deutlich über die Hälfte der deutschen Bevölkerung ist übergewichtig. Das heißt, wir können daraus schon schließen, dass die Ernährungsgewohnheiten nicht stimmen. Die passen nicht. Ja, weil Übergewicht der Grund für sehr, sehr viele Erkrankungen sind. Und das hängt mit unserer Lebensweise zusammen. Ja, dann bewegen wir uns noch viel zu wenig und dann kriegen wir Diabetes, wir kriegen Bluthochdruck, ja, die Arterien verkalken, wir kriegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wir kriegen Schlaganfälle, Herzinfarkt. Das ist all das Resultat von Übergewichtigkeit. Beispielsweise auch Krebs entsteht viel häufiger bei übergewichtigen Menschen. Also es ist ein wesentlicher Risikofaktor. Also um das jetzt einfach nur mal zu beschreiben, wenn wir sehen, okay, das funktioniert so nicht, dann kann man sagen, wie kann ich das ändern? Ja, kann ich beispielsweise, also ich stelle mir am Morgen die Frage, habe ich eigentlich Hunger? Und die meisten Menschen, wenn Patienten zu mir kommen und sagen, ich habe morgens eigentlich überhaupt keinen Hunger, dann frage ich sie mir ja, warum essen sie dann was? Ich sage, ja, das ist ja so eine Gewohnheit, dass die Familie beieinander, die Kinder sehe ich meistens nur am Frühstückstisch und deswegen frühstücken wir halt auch. Und das ist uns einfach wichtig für einen sozialen Kontakt, den auch zu kultivieren. Das ist ja auch alles verständlich, aber wenn ich keinen Hunger habe am Morgen, dann sollte ich das Essen weglassen. Es reicht heute vollkommen aus, wenn Sie zwei Mahlzeiten haben, im Allgemeinen. Ja, es gibt Menschen, die sehr viel Pitta, Sie erinnern sich an das Pitta-Prinzip im Ayurveda, die sehr, sehr viel Pitta haben, also eine sehr, sehr starke Verdauungskraft, die brauchen häufiger was zu essen. Die kommen mit zwei Mahlzeiten nicht aus. Aber im Allgemeinen reicht es aus, weil die meisten Menschen heutzutage nicht körperlich schwer arbeiten. Also wenn man dann sagt, okay, ich lasse das Frühstück einfach mal weg oder ich esse nur Obst oder nur was ganz Leichtes, ja, dann ist es schon mal ein kleiner Schritt. Und Sie alle haben vielleicht schon gehört von dieser 16-8-Regel, ja, von dem Intervallfasten oder dem intermediären Fasten. Das hat einen ganz großen Vorteil, weil dadurch ein Prozess in unserem System, in unseren Zellen aktiviert wird, der Autophagie heißt. Das heißt, die Zelle beseitigt geschädigte Strukturen und recycelt die. Für diese Entdeckung ist 2016 der Medizinnobelpreis vergeben worden.
Oh, wow.
Die Entdeckung der Autophagie. Das ist ein Prinzip, das in der ayurvedischen Medizin seit Jahrtausenden propagiert wird.
Ja, krass. Ja.
Ja, das ist jetzt ein Beispiel, dass diese Prinzipien heutzutage wieder lebendig werden. Also früher hat man ja immer gesagt, das ist noch gar nicht so lang her, viele kleine Mahlzeiten während des Tages. Diese Erkenntnis ist heute obsolet geworden. Man weiß, man soll zwischen den Mahlzeiten Platz lassen. Also diesen Raum zwischen den Mahlzeiten lassen. Ja, also das ist ein Punkt, den man sich einfach mal überlegen kann. Kann ich ein bisschen früher essen am Abend? Ja, von Kneipp stammt beispielsweise der Satz, die späten Abendessen füllen die Särge.
Oh ja, wow.
Ja, okay. Und das ist im Wesentlichen das Prinzip, einfach deswegen, weil wir das Abendessen nicht mehr richtig verdauen können. Also bleibt es halt irgendwo liegen und der Körper muss das irgendwo deponieren und dann wieder wegschaffen am nächsten Tag.
Aber ganz kurz, Uli.
Ja?
Die große Frage ist doch, die ganzen Südländer, also ich habe ja selbst in Spanien gewohnt, die Spanier essen ja nicht vor 22 Uhr. Und gut, die frühstücken jetzt in der Regel jetzt auch nicht wirklich und schlafen vielleicht auch ein bisschen länger, aber trotzdem, die essen so spät und die sind ja jetzt nicht alle krank, oder?
Ja, also das ist ein guter Punkt, der bringt uns genau zu der Frage, gilt denn das für alle und gilt es für alle Kulturen? Das ist in den unterschiedlichen Kulturen auch unterschiedlich. Denn beispielsweise im Sommer, ja, das wissen wir alle aus Erfahrung, wenn es eine Bullenhitze hat, ja, es hat draußen 35, 40 Grad, da habe ich keine Lust, mittags einen Schweinebraten mit Knödel zu essen, sondern esse ich vielleicht einen Salat. Und dann, wenn es abkühlt draußen, dann nimmt die Verdauungskraft natürlich automatisch auch ein bisschen zu. Das ist im Sommer vollkommen okay. Und deswegen achtet die ayurvedische Medizin auch auf diese Biorhythmik sehr stark. Und zwar nicht nur auf die tägliche Biorhythmik, also beispielsweise, dass man abends in unserem klimatischen, in unserer Klimazone abends leicht essen sollte, weil das ist in den südlichen Ländern, wo es sehr heiß ist, ein bisschen anders, ja, weil sich der Organismus natürlich da vollkommen anders angepasst hat, ja, über die Jahrtausende und Jahrzehntausende bei den Menschen, die dort gelebt haben. Aber in unserer Klimazone ist es sinnvoll, abends möglichst früh und möglichst leicht zu essen. Auch wenn es beispielsweise in Spanien im Winter sollte man das nicht weiterführen, dass man, ja, ich weiß, in Madrid, da füllen sich die Restaurants so um 11 Uhr abends.
Genau.
Das ist aber sicherlich nicht gesund. Aber die essen dann, wie du gerade vorhin schon gesagt hast, wenigstens am Morgen nichts. Ja, oder fast nichts. Also das fällt dann schon mal weg und das ist ein großer, wichtiger Faktor, weil dann der Organismus das wieder verdauen kann. Ja, also das muss man berücksichtigen, diese Individualität in der Therapie von Menschen und die Berücksichtigung kultureller Gewohnheiten, von klimatischen Besonderheiten, das muss man natürlich auch alles mit in Betracht ziehen.
Betrifft das auch Verträglichkeiten von bestimmten Dingen? Also Obst und Gemüse, es wird ja auch immer gesagt, man sollte möglichst das essen, was um einen herum angebaut wird und nicht jetzt immer die Flugananas.
Das ist ein ganz entscheidendes ayurvedisches Prinzip. Ja, das finden wir in den Texten, den über 3000 Jahre alten Texten des Ayurveda, finden wir das aufgeschrieben, dass das, was in der Region wächst, für die Menschen, die dort leben, immer am besten ist. Ja, weil sich das natürlich angeglichen hat und die Menschen sich entsprechend auch ausgerichtet haben darauf.
Das ist ja Wahnsinn.
Spielt also eine ganz wichtige Rolle.
Wahnsinn, dass die vor 3000 Jahren da schon drüber nachgedacht haben. Da denkt man ja, naja, da waren die ja nicht so mobil wie wir heute, ne, in der globalen Welt. Aber offensichtlich.
Also da bin ich auch immer total überrascht, wenn ich das sehe und sage, das ist unglaublich, was die zu der Zeit alles wussten. Aber es gibt so einen schönen Satz von Karl Valentin, der mal gesagt hat, es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem.
Ja.
Also die Wahrheit und die Erkenntnisse,
großartig.
Die sind nicht neu, sondern die sind halt früher anders formuliert und anders ausgedrückt worden.
Stimmt.
Aber das heißt ja nicht, dass die Menschen diese Erkenntnisse nicht hatten.
Das stimmt.
Ja, vielleicht darf ich noch einen Punkt sagen zu diesen ganzen Mikrosteps, weil das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Kann ich denn das alles machen? Also man darf Ayurveda nicht verwechseln mit dem Stirnguss oder diesen Bildern, wo die Leute massiert werden. Ja, das ist ein Aspekt der ayurvedischen Medizin. Das ist eine Entgiftungsmaßnahme, die nennt man Panchakarma, die macht man aber in einer Klinik. Aber im täglichen Leben muss man natürlich auf die anderen Dinge achten. Und solche Sachen wie beispielsweise der Schlaf wird vollkommen unterschätzt bei uns. Der Schlaf ist so unglaublich wichtig für unsere Gesundheit. Die meisten Menschen stehen mit Wecker auf. Der Mensch ist die einzige Spezies auf diesem Planeten, die einen Wecker zum Aufstehen braucht.
Oh Gott, ja.
Und wenn Sie mit Wecker aufstehen, das müssen Sie sich bitte mal überlegen, dann haben Sie zu wenig geschlafen. Weil wenn Sie ausgeruht wären, dann bräuchten Sie keinen Wecker. Und darauf sollten Sie achten, wenn Sie merken, dass Sie einfach grundsätzlich viel zu wenig schlafen, dann sollten Sie darauf achten, mehr zu schlafen. Ja, weil die meisten Menschen, und das ist auch ein ganz großes Thema, mit dem sich die ayurvedische Medizin befasst und mit der ich immer konfrontiert bin, insbesondere bei meinen Patienten, die zu mir kommen, ist Erschöpfung. Ja, Schlaf ist für unseren Energiehaushalt extrem wichtig. Auch das Licht ist für unseren Energiehaushalt extrem wichtig. Die meisten Menschen sind viel zu wenig am Licht. Ja, wir müssen uns nur mal klar machen, dass ein gut beleuchtetes Büro eine Lichtintensität von etwa 500 Lux hat. Wenn wir an einem schönen Sommertag mittags rausgehen, haben wir 120.000 Lux. Also Sie sehen diesen enormen Unterschied. Und deswegen ist es wichtig, so viel wie möglich auch zwischendrin mal nach dem Essen einen Spaziergang zu machen, auch wenn er nur kurz ist, um einfach an die Luft zu kommen und ans Licht zu kommen, an die frische Luft und ans Licht. Das sind so ganz einfache Dinge, die man machen kann, aber die für unsere Gesundheit so wichtig sind.
Aber ich hatte mal zwischendurch, da hatte ich so eine Frozen Shoulder. Und dann hat mir mein Osteopath gesagt, ich müsste einfach mal wirklich zwischendurch mal aufstehen im Büro und mich mal wenigstens 3 Schritte bewegen. Dann habe ich gesagt, ja, aber das vergesse ich ja dann immer. Und dann hat er gesagt, dafür gibt's eine App. Es gibt eine Pausen-App. Und dann habe ich das wirklich genutzt.
Es gibt auch eine Trink-App beispielsweise, weil ja, die meisten Menschen nur viel zu wenig trinken.
Ja, also man kann sich da schon auch helfen, ne? Weil ansonsten, gut, man kann sich ein Post-it an den Bildschirm kleben, aber diese Pausen-App, die auch in unterschiedlichen Frequenzen sich dann gemeldet hat, das hilft schon sehr. Und man muss sich solche Hilfen holen, weil ansonsten ist man so drin, ne?
Jetzt kommen wir an einen ganz, ganz wichtigen Punkt, Uta. In der ayurvedischen Medizin gibt es ein Konzept, das oft eigentlich sehr versteckt ist, aber in das letztlich alles hineinmündet. Dieses Konzept heißt Satmia und Asatmia. Sind wieder Sanskrit-Worte, die heißen übersetzt, Satmia heißt Verträglichkeit und Asatmia heißt Unverträglichkeit. Wenn man den Begriff Satmia aber etymologisch untersucht, dann heißt er, Sat ist Wahrheit und Mia ist meine. Also es geht in der ayurvedischen Medizin letztlich darum, dass wir uns und über eine Therapie der Arzt uns und unseren Organismus so sensibilisiert, dass wir spüren, was unsere Wahrheit ist und was unsere Unwahrheit ist. Und es betrifft alles in unserem Leben. Ja, was wir essen, was wir trinken, wo wir in Urlaub hinfahren, was für einen Job wir gerne haben, welche Menschen wir gerne um uns herum haben, alles. Und das zu entwickeln, diese Sensibilität, die uns eigentlich gegeben ist, ja, aber die wir oft überhören, ist ein absolut entscheidender Faktor für unsere Gesundheit. Also einfach sich selbst zuzuhören, diese Sensibilität zu entwickeln und zu kultivieren und dann die entsprechenden Schlüsse zu ziehen, das heißt dann achtsam genug sein, um das auch umzusetzen. Denn eigentlich ist es doch ein Jammer, wenn man sich das überlegt, dass wir nicht mal mehr merken, wann wir Durst haben, wann wir was trinken sollten, wann wir essen sollten, wann wir uns bewegen sollten, wann wir mal eine Pause machen sollten. Ja, das ist ja auch ein ganz, ganz entscheidender Faktor, dass wir unsere Energiespeicher mal wieder aufladen müssen.
Und es gipfelt darin, finde ich, dass wenn man die Leute fragt, wie geht's dir denn, dass die die Frage gar nicht beantworten können, weil sie sich noch gar nicht damit beschäftigt haben.
Ja, weil man sich auch gar nicht mehr so richtig spürt. Gut, an der Stelle muss ich einfach eine Geschichte erzählen, die für mich sehr beeindruckend war.
Oh ja, bitte.
Ich war im Sommer am Chiemsee. Saß auf einer Terrasse, vor mir eine große Wiese, und da sah ich plötzlich, wie ein Mähroboter das Gras kurz schnitt und so ganz systematisch seine Bahnen zog und die Wiese mähte. Und plötzlich hielt der an, drehte um, der war aber noch gar nicht fertig mit der Bahn und fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Dann habe ich mich gefragt, was macht der denn jetzt? Und dann habe ich gesehen, wie der an eine Dockingstation fuhr, um sich offensichtlich aufzuladen.
Ah, ja.
Das heißt, der war offensichtlich leer. Also der hatte keine Energie mehr, die Batterie war leer, der Akku war leer und deswegen ist er in die Dockingstation gefahren. Dann habe ich mir die Frage gestellt, machen wir das eigentlich auch, wenn wir merken, dass unsere Batterie leer ist? Fahren wir dann auch an eine Dockingstation? Das heißt, sorgen wir auch dafür, dass wir uns wieder aufladen, dass wir unsere Energie, unser Energiekonto wieder füllen? Weil wenn das unser Energiekonto einfach mehr und mehr nachlässt, dann haben wir ja natürlich ein Problem überall, ja, mit unserer Arbeit, mit unseren sozialen Kontakten. Wir fühlen uns einfach vollkommen ausgelaugt. Und ich glaube, die meisten von uns machen das nicht. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ja, ich hatte neulich eine Patientin, das war eine Führungskraft in einem großen deutschen DAX-Unternehmen und die erzählte mir so ihren Tagesablauf. Und dann sagt sie, ja, sie steht am Morgen auf und ihre Kinder, die bringt sie noch schnell weg, verabschiedet sie und dann setzt sich an ihren Computer, weil sie praktisch nur noch Homeoffice macht. Und dann geht's los. Und dann sagt er, um was frühstücken Sie? Ja, frühstücken tut sie grundsätzlich nicht. Und sagt, das ist nicht so schlecht, wenn Sie keinen Hunger haben. Und wann essen Sie zum ersten Mal? Er sagt, Mittagessen, das fällt auch flach, weil das immer direkt durchgeht. Dann sagt er, ja, wann essen Sie denn mal was? Wann nehmen Sie denn Energie in Form von Nahrung zu sich? Dann sage ich, ja, zwischendrin esse ich mal eine Breze oder ein bisschen Obst. Ja, und dann abends, ja, abends wird's dann spät, dann schiebe ich mir dann auch irgendwo was rein, wenn die Kinder im Bett sind. Und die kam zu mir, weil sie vollkommen erschöpft war. Ja, und sie sagte, sie kann einfach nicht mehr. Und sie hat immer ein schlechtes Gewissen am Wochenende, weil sie eigentlich ihrer Familie überhaupt nicht mehr gerecht wird. Ja, sie kann einfach gar nicht mehr reden, weil sie so erschöpft ist. Und das ist, was ganz viele Menschen erleben, dass sie überhaupt nicht auf ihren Energiehaushalt achten. Ja, dass wir nicht mehr drauf schauen, was sind denn eigentlich unsere Energiespender in unserem Leben. Und da hat jeder natürlich seine individuellen, aber es gibt so ein paar ganz grundsätzliche, die man beachten sollte und die jeder Mensch für sich beachten sollte, weil er sie einfach benötigt. Dazu gehören so einfache Dinge wie gutes Essen, regelmäßiges Essen, guter Schlaf, ans Licht zu gehen, an die frische Luft zu gehen, ausreichend zu trinken, was wir vorhin schon gesagt haben, ja, ohne dass man eine Trink-App unbedingt benötigt, weil man spürt, ja, der Körper braucht jetzt Flüssigkeit. 99% der Moleküle unseres Körpers sind Wassermoleküle. Das sagt ja eigentlich alles aus. Ja, wie wichtig es ist, uns Flüssigkeit zuzuführen, insbesondere in Form von Wasser. Nicht nur Kaffee oder
Cola.
Coca-Cola oder irgendwelche anderen Getränke, sondern Wasser, gutes Wasser. Ja, solche Dinge, regelmäßige entgiftende Maßnahmen, auf unseren Tagesrhythmus zu achten, ja, Ruhephasen einzubauen, auf den Wert Sinn zu achten. Ja, ich habe diese Dame dann gefragt, sagen Sie, und wofür machen Sie das jetzt eigentlich alles? Wofür? Wofür powern Sie sich total aus, kriegen überhaupt nichts mehr mit von Ihren Kindern? Ja, Ihr Mann merkt auch nicht mehr, dass Sie da sind.
Ja, klar.
Wofür?
Ja.
Wofür machen Sie sich da total kaputt? Dann sagt sie, ja, das weiß ich eigentlich auch nicht so richtig. Und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt auch, dass wir uns gelegentlich auch mal fragen müssen, befriedigt mich das eigentlich? Ja, das ist einfach so ein wichtiger Energiespender, wenn man auch Dinge gerne tut. Und wissen Sie, wenn man müde ist, dann macht man Dinge nicht mehr gerne.
Klar,
wenn man erschöpft ist, macht man es nicht mehr gerne. Das ist auch ein Riesenproblem, was ich immer sehe in Unternehmen, wenn ich in Unternehmen tätig bin. Wenn es um Change-Prozesse geht. Ja, in den letzten 10 Jahren haben 87% der Unternehmen in Deutschland Change-Prozesse eingeleitet. Davon sind 75% gescheitert. Jetzt muss man sich die Frage stellen,
die sind ja alle. Wo hast du die Zahlen her, wenn ich fragen darf?
Die habe ich, muss ich jetzt ehrlich sagen, in einem Bericht gelesen.
Ah ja, okay.
Ich habe das nicht nachgeprüft.
Ja, nee, alles klar.
Aber das war ein seriöser Bericht, also ich gehe davon aus, dass das nicht erfunden war. Und ich meine, Unternehmen heutzutage müssen Change-Prozesse einleiten. Einfach deswegen, weil sich alles dramatisch schnell verändert. Jetzt ist es so, dass diese Change-Prozesse ja mit bester Absicht eingeleitet werden. Aber warum funktionieren sie nicht? Und ich habe mir da auch lange Gedanken drüber gemacht. Und dann ist mir klar geworden, wenn jemand zu mir kommt und ich bin müde und er möchte, dass ich irgendwas anders mache, dann wehrt sich mein System instinktiv dagegen. Weil wenn ich was anders machen soll, muss ich da ja zunächst mal Energie investieren. Wenn ich aber keine mehr habe, dann kann ich die ja nicht investieren. Also bin ich gerade froh, dass ich meine Routine einigermaßen so durchhalte. Ja? Und deswegen glaube ich, dass Dinge nicht funktionieren, wenn Menschen müde sind, wenn man irgendwas ändern will. Das funktioniert dann nicht. Ja, man muss erstmal ein gutes Change Management mit einem sehr guten Energiemanagement unterfüttern. Und dann geht es auch. Ja, weil ein Change-Prozess letztlich ja das Ziel verfolgt, dass wir Energie gewinnen und Energie sparen. Ja, was natürlich auch den Menschen dann wieder zugute kommt.
Ja, soll ja irgendwas besser werden.
Genau.
Ne? Ja, genau.
Aber da sträubt man sich dagegen, wenn man müde ist.
Ja, natürlich.
Dann mag man nichts ändern.
Geschweige denn, dass da eine Begeisterung entstehen könnte, ne? Die das Ganze noch vorwärts treibt. Ja. Ja.
Und gerade Führungskräfte, die sind natürlich, die müssen ihre Leute ja mitreißen und motivieren. Aber jetzt Führungskräfte, die haben ja auch einen wahnsinnigen Druck. Ja, jetzt allein was in dieser Corona-Zeit im Flugverkehr passiert ist, ist ja ein unglaublicher Druck, der auf diese Leute einwirkt. Und das dann mit Begeisterung rüberzubringen an die Mitarbeiter, ist schon schwierig für viele. Ja. Und dann müssen sie wahnsinnig viel arbeiten, dann kriegen sie Druck von ihrer Familie, dass sie keine Zeit mehr für die haben. Alles nicht so ganz einfach.
Die Quadratur des Kreises irgendwie.
Und deswegen ist es aber trotzdem so wichtig, dass man auf sich achtet. Ja, auf so kleine Dinge, regelmäßige Tagesroutine, ausreichend schlafen, sich bewegen, an die frische Luft gehen, ans Licht gehen, ausreichend trinken, sich nicht überessen, sich nach dem Essen dann nicht müde und kaputt fühlen, sondern eher eben abends leicht essen, mittags die Hauptmahlzeit. Ja, das sind alles so Dinge, die einfach wichtig sind für unseren Alltag und das sind reine Gewohnheiten.
Ja, und was ich immer so augenscheinlich finde, ist, wir haben uns ja sehr in der materiellen Welt verloren, ne? Also wir bewegen uns ja sehr im Äußeren mit allem. Und irgendwie finden wir ja bei allem Stress trotzdem die Zeit, uns um unser Auto zu kümmern, das zu betanken und in die Werkstatt zu stellen und warten zu lassen und zu waschen und diesen ganzen Krimskrams, ne? Die Dachrinne ist kaputt und der Garten muss gepflegt werden und was wir da nicht alles zu versorgen haben, rein materiell.
Ja.
Und das geht immer irgendwie offensichtlich, ne? Aber uns selbst, das kriegen wir nicht.
Auf uns achten wir nicht. Und wie du gerade richtig, das Auto muss immer getankt werden, ja, aber wir tanken nicht voll. Aber nee. Man muss sich klar machen, ein leerer Tank bringt uns nirgendwo hin.
Nee, also wirklich, ja, also total crazy. Du, was mich wirklich fasziniert und die Frage musst du mir noch beantworten, ich hoffe, ich werde sie verstehen. Diagnostik ist ja unfassbar wichtig, ne? Und ich finde, es gibt tatsächlich nicht besonders viele Ärzte, die richtig gute Diagnostiker sind. Und darauf sind wir aber ja total angewiesen. Also nichts ist ja schlimmer, als wenn man krank ist und dann wird so an dir rumgedoktert, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Und jetzt ist ja im Ayurveda die Pulsdiagnose das Mittel der Wahl, wenn es um Diagnostik geht. Wahrscheinlich nicht ausschließlich, aber doch schon. Das ist ja ein Metier, was du sehr gut beherrscht und über viele, viele Jahre und Jahrzehnte auch da sehr viel Erfahrung gesammelt hast. Was genau ist denn die Pulsdiagnose? Was genau erschließt sich dir da? Also was hörst du, siehst du, fühlst du?
Wenn wir zum Arzt gehen, dann misst er ja auch oft unseren Puls. Und was er damit misst, ist unsere Herzfrequenz. Ja? am Handgelenk, wenn man dann, kann ja jeder seinen Puls fühlen und dann spürt man das Herz schlagen. Der Herzschlag, der sich dann einfach fortsetzt in die Arterien. Und da spüren wir das. Also wir messen im Wesentlichen die Herzfrequenz. In der ayurvedischen Medizin fühlt man den Puls und wie du es richtig erwähnt hast, ist es eines der wichtigsten diagnostischen Werkzeuge, über die ein ayurvedischer Arzt verfügt. Er fühlt den Puls mit 3 Fingern und ertastet dabei das Wechselspiel dieser 3 biologischen Programme, die ich vorhin erwähnt habe, die 3 Doshas, die heißen Vata, Pitta und Kapha, zur Erinnerung. Also er spürt einfach das Wechselspiel dieser 3. Das ist deswegen so wichtig, weil jede Krankheit ja ein Ungleichgewicht dieser 3 anzeigt. Und wenn er jetzt den Puls fühlt, dann spürt er, welches dieser 3 Doshas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und darauf baut er seine Therapie auf. Das kann er natürlich auch schon ableiten aus einer Anamnese, ja. Das bestätigt er dann beispielsweise in einer umfassenden Anamnese und indem er sich den Körper natürlich auch noch anschaut und den untersucht, sich beispielsweise auch die Zunge anschaut. Das sind alles wichtige diagnostische Werkzeuge, auf die er zurückgreift. Und wenn er jetzt beispielsweise in der Anamnese einen Patienten hört, der sagt, also ich habe dauernd diese Kopfschmerzen und die Verdauung funktioniert nicht richtig und dann habe ich immer diesen wahnsinnigen Blähbauch und diese Gelenke, die mir wehtun. Mal ist es das Knie, dann ist es plötzlich wieder die Hüfte und dann ist es der Rücken, dann wieder die Schulter, das wandert dauernd hin und her. Schlafen kann ich auch nicht richtig, ja, insbesondere im Einschlafen habe ich so große Probleme. Dann weiß der ayurvedische Arzt sofort, welches dieser 3 Doshas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Einfach aus diesen Symptomen. Ja? Der Schulmediziner würde jetzt sagen, der wird sich jetzt jedes einzelne Symptom anschauen und sagt, wegen der Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen gehen Sie zu Ihrem Orthopäden und dann gehen Sie zum Gastroenterologen und dann gehen Sie vielleicht noch zum Neurologen. Der ayurvedische Arzt sieht, dass die Symptome, die ich jetzt erwähnt habe, eine klassische Vata-Störung darstellen.
Ah, ja.
Das heißt, er behandelt jetzt nicht diese Symptome unabhängig voneinander, sondern er behandelt die Vata-Störung. Und wenn es gelingt, die Vata-Störung zu beheben, dann gehen die Symptome weg. Ja? Die Vata-Störung ist die Grundlage all dieser Symptome, die daraus entstehen. Ja, und das ist wichtig bei einer ayurvedischen Diagnostik. Man wird natürlich auch heutzutage ein ayurvedischer Arzt wird natürlich auch zurückgreifen auf moderne diagnostische Verfahren. Ja, wenn die notwendiger sind, dann wird er das natürlich auch machen. Ja, also er wird sich nicht nur darauf verlassen. Aber die Pulsdiagnose ist ein extrem elegantes Tool, Werkzeug, auf das der ayurvedische Arzt zurückgreifen kann. Insbesondere, wenn es auch um Störungen geht, die gerade beginnen, die überhaupt noch gar keine Symptome verursachen, aber die gerade beginnen und da kann man dann präventiv natürlich sofort eingreifen. Ja, und das ist eben sehr gut, dass man rechtzeitig schaut, die Störung wieder zu beheben.
Ja, stimmt. Lass uns nochmal jetzt, wir sind schon wieder so lange am Quatschen, das ist so wahnsinnig spannend, Uli. Aber aus aktuellem Anlass, lass uns nochmal kurz über das Thema Immunität sprechen. Ist wahrscheinlich schwierig, da kurz drüber zu sprechen, aber Immunität ist ja das Thema dieser Zeit, natürlich, und der gerade herrschenden Pandemie.
Ist es ja leider schon nicht. Ah. Leider nicht.
Okay.
Ja, hast du eine Diskussion im Zusammenhang mit Corona gehört, wo irgendeiner gesagt hätte und die Leute dazu aufgerufen haben, ihr Immunsystem zu stärken? Du hörst immer nur über die AHA-Regeln, du hörst über Impfung. Ja, das ist alles wichtig, aber den Menschen klarzumachen, dass sie etwas für ihr Immunsystem tun müssen und tun können, Das hört man extrem selten und das halte ich für einen ganz, ganz großen Fehler.
Ja, es ist wirklich.
Ja, weil das Immunsystem natürlich wichtig ist. Und es sind solche Dinge, wie du dein Immunsystem eben stärkst. Wenn du zu wenig schläfst, schwächst du dein Immunsystem. Wenn du beispielsweise zu intensiv Sport machst, viele sagen, da liegen Menschen auf der Intensivstation, das sind Leistungssportler. Wenn du zu intensiv Sport machst, schwächst du dein Immunsystem. Wenn du schlecht isst, kannst du dein Immunsystem schwächen. Ja, es gibt so viele Faktoren, wodurch du dein Immunsystem schwächst. Wenn du nie ans Licht gehst, wenn du kein Vitamin D substituierst, schwächst du dein Immunsystem. Also das sind alles Dinge, die das Immunsystem schwächen. Und genauso gibt es natürlich viele Sachen, die das Immunsystem stärken. Und darauf müssen wir uns konzentrieren. Ja, ich meine, was wir jetzt vorher diskutiert haben, gerade wir haben, glaube ich, so unglaublich viel gelernt, auch durch diese Corona-Pandemie, oder können so viel lernen. Wenn wir uns mal klar machen, was man uns gesagt hat vor einem halben Jahr, vor einem Dreivierteljahr, ja, machen wir eine Herdenimmunität und lassen sich ausreichend Menschen impfen, dann haben wir die Pandemie hinter uns. Jetzt stellen wir fest, ja, nach ein paar Monaten schwächt sich die Wirkung der Impfung dramatisch ab. Also müssen wir jetzt wieder boostern. Kein Mensch weiß, was in 4 Monaten ist. Also wir entwickeln überhaupt gar keine langfristigen Strategien dafür. Und das halte ich eben für einen großen Fehler und auch einen großen Mangel, dass wir uns immer ganz schnell auf irgendeine Strategie fokussieren, von der wir glauben, das ist jetzt der Weisheit letzter Schluss. Also impfen, 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 impfen. Jetzt heißt plötzlich boostern, 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 boostern. Aber wir wissen nicht, ob in 4 Monaten was dann los ist. Ja, ob die Impfung möglicherweise irgendwann total abfällt, wie sich das langfristig, wenn wir immer wieder neu boostern, auf unser Immunsystem auswirkt. Wer weiß das? Kein Mensch weiß es.
Ja, und wir sprechen ja immer so gerne über das Große und Ganze und was kann denn die Welt jetzt lernen? Und wir können ja so viel lernen. Und ich denke mir dann immer, ja gut, die Natur fordert uns doch jetzt wirklich massiv auf, mal genau unsere Lebensweisen anzuschauen, ne? Die eben dazu führen, dass sich unsere Immunität so abschwächt, dass wir halt so einem Virus auch gar nicht den Kampf ansagen können, also als unser menschliches System, ne? Das müssten wir doch eigentlich alleine jeder für sich hinkriegen, ne? Wir haben ja schon ganz andere Viren auch überstanden. Aber so wie wir im Moment leben, ja, sind wir da nicht gut aufgestellt. Und statt dann was für unsere Immunität zu tun, verlassen wir uns eben ausschließlich, ne, auf das Impfen. Und das ist halt die Frage, ne? Das ist natürlich toll, was es da inzwischen für Entwicklungen gibt. Aber ja, das so ausschließlich zu sehen, ich denke auch, wenn wir unsere Immunität nicht mal mehr in den Blick fassen, ne? Und egal, es geht ja dann auch nicht nur um diesen Virus, sondern es geht ja um alles, ne? Egal, ob das jetzt Krebs ist oder andere Viren, die dann übermorgen kommen, ne?
Und das ist ja ein entscheidender Punkt, ja, wenn wir uns vorstellen, dass gerade Menschen mit Vorerkrankungen, die wir durch unsere Lebensweise erzeugen, natürlich besonders gefährdet sind, dann muss man sich doch als nächstes mal die Frage stellen, okay, was können wir denn tun, dass wir diese Vorerkrankung erst gar nicht kriegen? Ja, und damit sind wir doch dann viel besser aufgestellt, ganz grundsätzlich für unsere Gesundheit. Und Gesundheit bedeutet immer, und das ist, glaube ich, was sehr, sehr häufig vollkommen vernachlässigt wird, ist Freude,
ja,
Lebensfreude.
Ja.
Ja. Ich meine, was sich jetzt durch diese Corona-Pandemie und diese unglaubliche Panik und Hysterie, die sich überall breit macht, wie sich das auf unser Immunsystem auswirkt, weil es unsere Stimmung vollkommen in den, ja, nach unten drückt. Das ist natürlich depressive Verstimmung, ist für das Immunsystem extrem schädlich. Also einfach dafür zu sorgen, dass es uns gut geht, dass wir uns freuen und dass wir uns einfach ab und zu auch mal wieder glücklich fühlen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, an dem man arbeiten muss.
Ja, unbedingt. Und Gesundheit ist ja ein Megatrend tatsächlich. Und ist übrigens auch, ich weiß nicht, ob dir Kondratjew was sagt, das war mal vor...
ein russischer Forscher.
Ne? Ein russischer, genau, Ökonomieforscher im 19. Jahrhundert. Und seine Nachfolger haben das weiter ausgebaut. Also der hat ja diese Zyklen sozusagen definiert und hat praktisch gesagt, dass immer irgendeine Innovation sozusagen ein neues Wirtschaftswachstum, aber auch ein gesellschaftliches Wachstum auslöst. Ne? Egal, ob das jetzt die Erfindung der Glühbirne ist oder der Elektrizität oder die Industrialisierung natürlich, die Erfindung des Rades, whatever. Und seit Anfang der 2000er Jahre wurde vorhergesagt, dass das die, dass das, das Thema Gesundheit ist. Ne? Und tatsächlich sind allein in den USA seit den 2000er Jahren ein Drittel der neuen Arbeitsplätze im Gesundheitswesen entstanden. Und das, finde ich, ist ja erstmal ganz promising und vielversprechend und es schafft neue Arbeitsplätze. Die Digitalisierung hat ja das Thema natürlich sich dessen auch angenommen und das ist natürlich auch toll, ne, weil es jetzt viele Gadgets gibt, die uns unterstützen möglicherweise. Was erhoffst du dir denn aus deiner Ayurveda-Arzt-Perspektive von diesem Gesundheitstrend oder was wäre jetzt dein Petitum in diesem Rahmen?
Es ist interessant, was du jetzt gerade sagst. Es gibt so einen schönen Satz von Voltaire, der mir in dem Zusammenhang einfällt. Er sagt, in der ersten Hälfte des Lebens kümmern sich die Menschen darum, Geld zu verdienen und opfern das dadurch ihre Gesundheit. Und in der zweiten Hälfte geben sie das ganze Geld aus, das sie verdient haben, um ihre Gesundheit wieder herzustellen.
Das hat Voltaire schon gesagt.
Das ist von Voltaire, dieser Satz. Ja. Ich meine, du hast natürlich vollkommen recht und ich sehe das ja tagtäglich in meiner Praxis. Ohne Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ja, und das merkt man dann, wenn man eben seine Gesundheit verliert. Dann ist alles nichts mehr. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns einfach klar machen, dass Gesundheit nicht etwas ist, was man geschenkt bekommt und das hat man dann für immer, sondern für seine Gesundheit muss man etwas machen. Und was muss man dafür machen? Man muss so leben, wie es der Gesundheit zuträglich ist.
Ja, ganz genau.
Und das entspricht wieder dem, was ich vorhin gesagt habe, dass man seine eigene Wahrheit erkennt, was einem gut tut, was das System in der Balance hält, dass man die Regeln des Lebens beachtet und nicht vollkommen fortwährend übergeht. Darauf kommt es letztlich an. Und das ist natürlich sehr schön, ja, dass viel in die Gesundheit investiert wird, weil das wird dazu beitragen, dass die Menschen, wenn es ihnen besser geht, dass sie auch ein erfüllteres und ein glücklicheres Leben führen. Und so wird Gesundheit in der ayurvedischen Medizin auch definiert. Gipfelt in dem Satz, gesund ist derjenige, der dauerhaft glücklich ist. Ja, der in sich ein Glücksgefühl hat. Und darauf kommt es letztlich an. Jetzt sagen viele, das geht doch überhaupt nicht. Die ganze Zeit immer nur glücklich sein. Warum geht das bitte nicht? Und warum geht es bitte nicht? Oder warum ist es für viele so selbstverständlich? Das sehe ich bei meinen Patienten auch immer. Da kommt einer, ja, der sagt, ja, ich bin jetzt ja schließlich schon 40 geworden. Das ist halt nicht mehr so wie mit 30. Warum soll das bitte nicht so wie mit 30 sein? Man muss halt einfach dafür investieren, dass es auch so bleibt. Ja, so wie du vorhin gesagt hast, man sorgt ja auch dafür, dass das Auto einen regelmäßigen Ölwechsel kriegt und so achtet man auf seine technischen Geräte und das, der Computer und unser Handy, das wird regelmäßig aufgeladen, aber so behandeln wir uns leider nicht und das müssen wir wieder lernen. Ja, auf der einen Seite ist es schön, dass Gesundheit ein Megatrend ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich alarmierend, weil es ja irgendwo signalisiert, dass die Menschen nicht mehr auf ihre Gesundheit achten. Und deswegen muss man wieder reparieren. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man die Medizin nicht zu einem Reparaturhandwerk verkommen lässt, sondern es ist eine Heilkunst, eine Kunst. Und diese Kunst des Heilens besteht darin, die Menschen im Gleichgewicht zu halten, ja, dass man einfach sein inneres Gleichgewicht erhält und oder wiederherstellt, wenn es verloren gegangen ist. Und das kann man, und das klingt jetzt vielleicht fast schon ein bisschen provokant, aber es ist einfach wahr, weil es meine Erfahrung ist als Arzt, man kann das durch ganz einfache Dinge erreichen. Das muss nicht kompliziert sein.
Mhm. Ja, das wäre schön, wenn wir da.
Man muss einfach nur die Schritte tun. Und ein ganz wesentlicher Aspekt, das ist es nun eine große Passion von mir, weil ich da auch meine Doktorarbeit drüber gemacht habe, das ist Meditation.
Oh ja,
stimmt. In der heutigen Zeit. Ja, und ich bin ein großer Fan einer spezifischen Meditationstechnik, weil sie so unglaublich einfach ist zu erlernen und zu praktizieren. Die heißt transzendentale Meditation. Da habe ich drüber promoviert, wie sich das auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt. Und es ist aus meiner Sicht, ist für mich das Beste, was ich in meinem Leben gelernt habe. Und es ist aus meiner Sicht eine absolut fantastische Methode, um Resilienz und Stressresistenz zu erhöhen. Und das ist, was wir heutzutage allerdringendst benötigen. Einfach deswegen, weil Stress nach Aussagen der Weltgesundheitsorganisation die größte gesundheitliche Herausforderung dieses Jahrhunderts bedeutet. Und deswegen müssen wir dafür was machen. Und die ganzen Aktivitäten, die gehen letztlich auch in diese Richtung, ja, was Gesunderhaltung und Gesundheitsmanagement betrifft, Stress zu reduzieren, die Resilienz zu erhöhen, die Stressresistenz zu erhöhen. Ja, das heißt, uns beizubringen, wie wir mit Stress anders umgehen und uns das Leben nicht immer nur schwer machen.
Die Zukunftsforscher, habe ich neulich gelesen, von Matthias Hawkes war das meines Erachtens, zumindest aus seinem Hause, die sagten, wir sind aber schon in einem Stadium, wo es nicht mehr reicht. Also so viel Achtsamkeitsübungen und Meditation kann man gar nicht machen. Es muss sich parallel das System doch tatsächlich ändern.
Aber das passiert dadurch. Schau, wenn du jetzt beispielsweise dir folgenden Zyklus mal klar machst, was draußen stattfindet, wir nehmen ja permanent die Außenwelt in uns auf, weil wir ja permanent online sind mit außen. Ja, wir sind dauernd online mit außen. Das heißt, über unsere fünf Sinne nehmen wir das Außen in unserem Innen auf. Je nachdem, wie das Außen ist, wenn alles hektisch und unruhig und unstrukturiert und komplex und chaotisch ist, dann nehmen wir diese Qualitäten der Unruhe, der Hektik, des Chaos, der Komplexität fortwährend in unser System auf. Das heißt, unser Inneres, sprich auch unsere Körperfunktion, arbeiten danach. Es ist beispielsweise interessant, dass der Mensch heute doppelt so schnell atmet wie noch vor 50 Jahren. Ja, eine Milliarde Menschen leiden unter Bluthochdruck. 80% der Menschen, der berufstätigen Menschen in Deutschland, hat mit Schlafproblemen zu kämpfen. Das sind alles Zeichen dafür, dass diese Unruhe sich nach innen fortsetzt. Die äußere Unruhe setzt sich nach innen fort. Wenn es in dir unruhig ist, dann transportierst du diese innere Unruhe wieder nach draußen. Das heißt, du schaffst dann eine Außenwelt, die noch unruhiger wird. Und das setzt sich wieder in dein Innen fort. Und so erzeugst du einen Teufelskreis. Jetzt die Frage, wo unterbrichst du diesen Teufelskreis? Und den Teufelskreis kannst du nicht außen unterbrechen. Den kannst du nur in dir unterbrechen. Und wie kannst du das hinkriegen? Indem du dein System runterfährst. Indem du dein System zur Ruhe bringst. Und wenn du dein System zur Ruhe bringst, was passiert dann? Dann beginnt es sich zu ordnen. Ja, das ist ein Gesetz aus der Physik. Wenn man ein System beruhigt, ordnet es sich. Und darauf kommt es letztlich an. Und das ist genau, was die Meditation macht. Und dadurch erzeugst du eine größere innere Ruhe in dir. Und wenn du in dir ruhig bist, dann bist du nach außen in deinem Verhalten souveräner. Du bist produktiver. Du bist geordneter in deinem Denken. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf deine Umgebung aus.
Mhm, klar, ja. Stimmt.
Und das ist im Wesentlichen die Strategie.
Das Naturgesetz der Wechselwirkung.
Genau.
Ja. Und zum Abschluss noch, wenn du sagst, das kann man leicht lernen, wo kann man das denn lernen und ja, wie gelangt man dahin?
Also es gibt überall in Deutschland Meditationsinstitute, es gibt zertifizierte Lehrer. Ich mache das beispielsweise auch in meiner Praxis. Ich mache regelmäßig für meine Patienten oder auch Nicht-Patienten, die sich halt dafür interessieren, mache ich Kurse zur Meditation. Das kann man lernen, das lernt man in einem Kurs, der ist festgelegt, ja, der ist festgeschrieben. Die TM hat ja Maharishi Mahesh Yogi in den Westen gebracht, in den 50er Jahren. Das wurde sehr bekannt, damals als die Beatles damit anfingen. Ja, das war so Ende der 60er Jahre. Und jetzt ist es aber wieder sehr populär geworden. Also die ganzen Hollywood-Stars, die meditieren alle. Der David Lynch, großer Hollywood-Regisseur, hat dafür eine Stiftung gegründet, um insbesondere Kinder oder sozial Benachteiligte, denen das zu ermöglichen, das in Schulen einzuführen. Bei Kriegsveteranen hat man das extrem erfolgreich eingesetzt, die beispielsweise unter diesem posttraumatischen Stresssyndrom leiden. Also das sind tolle Initiativen gestartet worden.
Ja, sensationell. Toll. Wir können ja auf jeden Fall deine Website bei uns in den Shownotes verankern und dann kann man sich da das mal anschauen.
Ja, da ist auch eine Rubrik zur Meditation.
Ach, perfekt.
Da kann man sich ein bisschen mehr informieren, wenn man Interesse hat.
Großartig. Ja, Uli, uns läuft die Zeit davon. Eigentlich wollte ich mit dir noch dieses ganze Kapitel, wie lässt sich denn diese ganzen Erkenntnisse, die so wichtig sind für uns als Menschen, genau im Bildungssystem auch noch verankern. Aber ich fürchte, da müssen wir uns nochmal treffen.
Wenn Interesse besteht, können wir das ja nochmal wiederholen.
Das wäre wirklich total toll. Aber bevor wir hier auflegen, kann ich dich nicht entlassen. Ich habe das ja schon angekündigt. Wir haben ja hier unsere fortwährende Rubrik, die drei Fragen an. Deswegen wollen wir natürlich auch dich bitten, uns zu sagen, welcher bekannten Persönlichkeit, tot oder lebendig, du gerne drei Fragen stellen würdest und welche Fragen das wären. Hast du Fragen, Uli?
Also diese Frage kann ich folgendermaßen beantworten. Ich hatte das große Glück in meinem Leben, 10 Jahre sehr eng mit Maharishi Mahesh Yogi zu verbringen, der auch dafür verantwortlich war, die ayurvedische Medizin im Westen zu etablieren. Und er ist mein spiritueller Lehrer. Und all die Fragen zum Leben, die ich hatte, konnte ich ihm stellen und er hat es mir alle beantwortet. Insofern
ja
habe ich das große Glück und diesen Segen, dass ich deine Frage jetzt so beantworten kann, dass ich diesbezüglich keine Fragen habe.
Wow, darum beneiden wir dich natürlich, Uli.
Weil es geht ja um die grundlegenden Fragen.
Um die grundlegenden Fragen, ja? Na klar. Toll. Ja, das finde ich aber eine wirklich gute Antwort und habe ich so noch nicht gehört. Aber deswegen, ja, umso privilegierter kannst du dich ja schätzen, dass du diese Antworten schon bekommen hast. Toll. Und ich bedanke mich so sehr und ich fühle mich auch sehr privilegiert und dass ich heute die Gelegenheit hatte, mich mit dir zu unterhalten über dieses großartige Thema Ayurveda und Medizin und Gesundheit. Danke für so viele Antworten, die du hier mir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern gegeben hast. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, lieber Uli. Und ich wünsche dir und deiner Familie, bleibt gesund. Aber ich glaube, das sollte euch nicht schwerfallen. Also danke nochmal. Es war toll.
Vielen herzlichen Dank. Es hat mir große Freude gemacht. Und ich hoffe sehr, dass ich vielleicht den ein oder anderen kleinen Tipp euren Zuhörern und Zuhörerinnen geben konnte und vielleicht dazu beitragen kann, dass sich für ihre Gesundheit in ihrem Leben ein bisschen was verbessert. Vielen herzlichen Dank.
Ganz bestimmt. Danke, Uli.
Ja, Dörte, das war Uli Bauhofer. Mensch, wie fandst du es denn jetzt? Also für mich war es jetzt auch nochmal total spannend, reinzuhören und mir alles, jedes Detail nochmal anzuhören.
Also mir fiel so das Wort Ehrfurcht ein, weil er hat mich echt irgendwo getroffen, wo ich das Gefühl habe, wow, also diese Erfahrung mit so einem Yogi so zu sprechen,
ja, krass,
ist sensationell. Und so dieses ganzheitliche Denken, das hat er so intensiv beschrieben und deshalb ist bei mir einfach jetzt so Ehrfurcht übrig geblieben. Er ist ja eine Koryphäe, aber das tat jetzt echt gut, auch mal so eine Stunde sehr didaktisch gut und auch durchdacht zuzuhören, ne? Also es ist eine sensationelle Aufnahme und
danke,
ja, also hast du super gemacht. Ich war sehr begeistert.
Ja, also was wirklich beeindruckend ist, ist natürlich, dass Uli Bauhofer so wahnsinnig viel Erfahrung mitbringt. Also sowohl in der Schulmedizin als auch in der ayurvedischen Medizin und das so exzellent zusammenbringt. Und ich finde, man merkt ihm natürlich auch sehr stark an, dass er ein langjähriger Speaker ist und dazu natürlich schon sehr oft vorgetragen hat. Inhaltlich fand ich es sehr spannend, da horchen wir ja immer auf, dass er auch über Sinngebung gesprochen hat.
Mhm, ja,
Also, dass die Sinngebung im Leben eben einfach auch wichtig ist. Und gerade in diesem Zusammenhang, als er von der Managerin erzählte und er sie fragte, warum machen Sie das eigentlich alles? Also, wofür powern Sie sich eigentlich so aus? Ne? Und dass man da doch optimalerweise eine gute Antwort für findet, weil ansonsten ist das ja wirklich nur vergeudete Energie. Ne?
Ja. Ich fand, das war ein sehr interessanter Moment und auch einer, über den alle gut nachdenken können, glaube ich. Was mir so hängen geblieben ist, sind zwei andere Punkte. Einmal diese transzendentale Meditation, was Meditation einem Gutes tun kann.
Ja.
Und dass er so ganzheitlich, systematisch denkt. Ne? Also er sagte, glaube ich, wortwörtlich, ja, wenn ich die Anamnese mit jemandem mache, dann schaue ich mir den ganzen Menschen an, dann passt alles zusammen und dann gibt es so viele verschiedene Typen. Da gibt es nicht nur ein Medikament, eine Lösung und 5 Experten. Und dieses Balance finden, systemisch drauf schauen. Ich finde, das hat auch viel Parallele zu unseren anderen Speakern immer wieder gehabt. Und er hat es echt auf den Punkt gebracht, dass es nicht mehr die einfache Lösung heute ist, wo man singulär ein Problem lösen kann, sondern dass die bessere Lösung die ist, die ich bekomme, wenn ich systemisch auf etwas schaue.
Mhm. Stimmt. Das ist sehr gut in den Gesamtzusammenhang der Welt gebracht, Dörte. Und in diesem Zusammenhang fand ich es auch toll, dass er das nochmal betont hat, dass es bei der Ayurveda um meine Wahrheit geht. Ne? Mhm. Also wenn es um mich geht, geht es um meine Wahrheit. Wenn es um dich geht, geht es um deine Wahrheit. Und das haben wir als Menschen ziemlich aus den Augen verloren, wie ich finde. Ne?
Ja.
Also wir meinen ja immer, wir müssen mit der Masse gehen. Und ja Gott, wenn der eine sagt, bei mir wirkt Antibiotikum super, ich habe da überhaupt keine Nebenwirkung. Super toll, bitte, please do it. Und wenn der andere sagt, ich möchte lieber einen Kräutertee trinken und bei mir wirkt das auch wunderbar, please do it. Aber dann kann man doch den anderen da lassen. Also, ne?
Ja.
Und egal, er sagt ja auch da geht's ja nicht nur um Medizinisches bei dieser Wahrheit, sondern um alle Aspekte des Lebens, ne? Wo man sich fragen darf, okay, was ist denn meine Wahrheit in Bezug auf Job, in Bezug auf Beziehung, in Bezug auf whatever. Das fand ich auch nochmal sehr, sehr beeindruckend.
Wahrheit ist subjektiv.
Ja.
Und am Ende so gut wie auch eine Wissenschaft sein kann zum heutigen Zeitpunkt. Das hätte sich damals ja auch nie einer vorstellen können, dass bestimmte Medikamente entwickelt werden, etc. Ne? Also ist immer so gut, wie wir jetzt heute unterwegs sind. Und ja, dieses individuelle, tolerante, einfach flexibel sein, auch mal was anderes ausprobieren, sich vielleicht auch mal einlassen, ne, auf Meditation, andere Ernährung, sich einfach mal zuhören, wenn jemand anders andere Erfahrungen reinbringt, die nicht aus Europa kommen. Ich finde, ja, es hat einfach mal wieder Klick gemacht im Sinne von, was ist da noch draußen?
Ja, und aber auch das, was da ist, also dass dieses ständige sich behaken zwischen Schulmedizin und alternativer Medizin, das führt uns ja nirgendwo hin, sondern nur, wenn es Hand in Hand zusammenarbeitet, dann ist es doch total fruchtbar. Ne? Und dass man immer dann so belehrend durch die Gegend stolpert. Ne? Also ne? So nach dem Motto, du musst aber jetzt und so. Und das hat bei mir funktioniert, deswegen musst du jetzt. Nee, muss man gar nicht. Ne? Ja,
stimmt.
Und deswegen, das fand ich jetzt auch sehr erfrischend beim Uli Bauhofer. Der hat auch mal jetzt nicht bei uns in der Aufnahme, aber an anderer Stelle mal gesagt, dass jedes Mittel auf der Erde, was es gibt, also was wir erfunden haben oder was die Natur uns gibt von alleine, dass alles seinen Platz hat für irgendjemanden auf dieser Welt. Also nicht für alle vielleicht, aber für irgendjemanden schon. Und das finde ich total berechtigt. Also das finde ich unheimlich weise. Ja, das war toll. Und am Ende natürlich auch dieses Glücklichsein. Also gut, die Suche nach dem Glück, das wissen wir ja alle, ist es vielleicht auch dann gar nicht, sondern die Suche vielleicht oder nach dem, was uns zufrieden macht, das wäre ja schon total toll. Aber ja, das ist wichtig. Das ist wichtig und ich finde schon, dass sich manche Menschen das überhaupt nicht mehr fragen. Ne? Bin ich eigentlich zufrieden? Und das darf, glaube ich, wieder Einzug halten, dass man sich das fragen darf.
Ja, man darf sich fragen, ob man zufrieden ist, aber man darf sich auch fragen, was ist mein Platz? Ne? Mhm. Denn also auch wir sind Teil von einer Gesellschaft und von einem Freundschaftskreis, von drumherum und jeder hat seinen Platz. Und das ist auch Teil von dem.
Ja, absolut. Das stimmt, da hast du recht. Ja, also mir hat das wahnsinnig viel gegeben. War ein schöner Impuls, mal wieder zu schauen, wie bin ich aufgestellt, tatsächlich in allen Lebenslagen. Und ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das auch als guten Impuls empfinden und bin ganz dankbar, dass Uli die Zeit gefunden hat für uns.
Ich höre es mir auf jeden Fall noch ein zweites Mal an. Ja. Und vielleicht sogar ein drittes Mal.
Ja.
Weil, wie gesagt, es war einfach sehr rund und es war eine gute Erinnerung.
Genau.
An gutes Essen, genau, an Ruhe, genau, an 7 Stunden Schlaf, an, wie du sagst, deinen eigenen Platz finden, den Sinn fragen. Er hat es einfach rund gemacht. Und so ein Reminder in der Routine kann auch immer mal wieder helfen. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Diese Aufnahme definitiv wird mich begleiten.
Schön. Sehr schlau, Dörte. Sehr schlau. So, was hast du denn noch auf dem Zettel heute?
Ja, heute fahre ich in die Kleinmarkthalle hier in Frankfurt.
Oh, schön.
Ist einer meiner Lieblingsorte, weil es da so viele schöne, frische Sachen gibt und weil ich mich dann kaum entscheiden kann, was ich gerne kochen möchte. Und da freue ich mich nachher schon drauf. Und ich treffe einen Kollegen und seine Frau, die beide jetzt in Japan leben. Sie Japanerin, eher Deutscher. Und ja, ich tauche ein bisschen in japanische Themen ein und freue mich sehr.
Ja, das ist cool. Aber nicht hungrig in die Kleinmarkthalle fahren, ne? Weil
man kocht. Natürlich fahre ich da hungrig hin. Nein, gerade deshalb fahre ich hungrig hin.
Also alles klar. Na gut, man kann da ja auch schön Mittag essen. Ja, gute Sache. Ich habe mir gestern eine bombenmäßige Hühnersuppe gekocht. Die ist so deep und so toll. Unfassbar viel drin. Da freue ich mich schon drauf. Aber ich arbeite heute und ja, macht aber nichts. Der Tag ist so grau da draußen. Ich habe gestern meine Vespa für den Winter eingestellt und dachte gestern noch beim Sonnenschein, eigentlich hätte ich noch ein bisschen länger fahren können. Aber heute denke ich, gute Entscheidung und werde mich jetzt mal langsam winterfest machen.
Ja.
Sehr schön, liebe Dörte. Gut, du, dann hab noch einen ganz tollen Tag und dann freue ich mich aufs nächste Mal.
Ach, Uta, ich freue mich auch aufs nächste Mal und danke, dass du mich so lieb an- und abmoderiert hast, dass ich nicht teilnehmen konnte. Das war wirklich ganz reizend und ich freue mich schon auf den nächsten Gast.
Sehr schön, Dörte.
Mach's
Bis
gut.
Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.